Memorial Deutschland, der Podcast im Gespräch.
Die Proteste gegen Wahlfälschungen in Belarus und die ausufernde Polizeigewalt beherrschen die Nachrichten dieser Tage. Und das jeden Tag mit einer neuen Qualität. Wohin steuert das Land, in denen Opposition und Menschenrechte unter Langzeitdiktator Alexander Lukaschenko kaum Bedeutung hatten? Was kann nun passieren? Wird Russlands Präsident Putin eingreifen? Und was wird die Europäische Union tun? Darüber sprechen wir heute mit Miriam Kosmehl von der Bertelsmann Stiftung. Sie ist dort Osteuropa-Expertin und war zuvor Büroleiterin der Friedrich-Naumann Stiftung in Kiew mit dem Zuständigkeitsbereich Ukraine und Belarus. Willkommen zum Memorial-Podcast, sagt Danilo Höpfner. Frau Kosmehl, Wahlfälschungen, das sind die Menschen in Belarus nach 26 Jahren Lukaschenko-Diktatur gewohnt. Diesmal scheint ein vermeintlicher Wahlerfolg von 80% plus den Menschen nun einer zu viel zu sein. Was erleben wir da gerade? Kommt der Begriff der Revolution zu früh?
Ich glaube, ausschlaggebend in Belarus für diesen Volksaufstand, ich nenne es jetzt mal so, der uns alle überrascht, ist die Polizeigewalt. Also das, was nach den Wahlfälschungen passiert ist. Ich vergleiche das schon ein bisschen mit der Ukraine, wo auch für die große Reaktion des Maidan 2013 ausschlaggebend war, dass damals das Janukowitsch-Regime protestierende Studenten, die sich schon wieder anfingen aufzulösen auf dem Maidan, brutal hat zusammenschlagen lassen. Und das war so ein Punkt, so habe ich es damals in Kiew wahrgenommen, wo auf einmal die Bevölkerung tatsächlich auf die Straße ging, wo man auf einmal alte Leute sah, Pensionäre, Familien, also wo das Ganze eben über Aktivisten hinausging. Und das ist ja auch das, was wir jetzt in Belarus sehen, dass sich eben Menschen, die sonst nicht mobil, also sich haben mobilisieren lassen oder sich selber mobilisiert haben, dass die sich jetzt beteiligen. Und das ist für meine Begriffe größer geworden durch dieses Ausmaß an Gewalt, das die Leute nicht hinnehmen wollen.
Luxemburgs Außenminister spricht inzwischen von Staatsterrorismus seitens der Minsker Regierung. Was ist das für Sie?
Das ist für mich Rechtlosigkeit, Straflosigkeit, man sich eben nicht nur nicht auf den Staat verlassen kann, ihm nicht vertrauen kann, sondern im Gegenteil sogar damit rechnen muss, von der Straße weggefangen zu werden, misshandelt zu werden, nicht informiert zu werden, wenn Angehörige verschwinden und dem ausgeliefert zu sein. Insofern ist das zwar ein großer Begriff, aber durchaus mit Berechtigung.
Was wissen wir denn konkret über den Akt der Wahlfälschungen? Es kursieren diverse Videos in den sozialen Netzwerken, wie Tüten mit Stimmzetteln aus den Wahllokalen gebracht werden, Frauen mit Tüten aus der Hand aus oberen Stockwerken der Wahllokale auf Leitern herunterklettern, von der Polizei bewacht. Kein Mensch glaubt also an die 80% Wahlsieg für Lukaschenko. Es gibt aber immer noch Unterstützung für den Diktator, vor allem im ländlichen Raum. Welcher Stimmanteil, wenn wir jetzt auf die letzte Wahl schauen, ist denn nach unserer Schätzung für Lukaschenko derzeit realistisch?
Da wird alles gehandelt von ein Drittel bis die Hälfte. Ich finde das ganz schwierig zu sagen. Grundsätzlich war die Wahl sicherlich eher eine Wahl gegen ihn als für etwas, weil ihm in die Hände gespielt hat, dass sich die Opposition zusammengeschlossen hat. Ich denke, wenn er einen der Kandidaten, beispielsweise Herrn Zepkalo, nicht ausgeschlossen hätte, wäre die Wahl anders ausgegangen. Zum einen war ausschlaggebend für diesen Erfolg gegen Lukaschenko, dass die drei Frauen sich zusammengetan haben. Eine vereinigte Opposition haben die Belarussen mehr als ein Jahrzehnt nicht erlebt, sondern im Gegenteil war es immer ein Manko, dass die Opposition so furchtbar zerstritten war. Und dass die Hauptkandidatin dann und schon auch vorher ihr Mann, der nicht zugelassen worden ist, dass die eben auf die Probleme des Volkes eingegangen sind, auf also ganz normale Defizite, Belange, die die Menschen interessiert haben, aufgegriffen haben und dargestellt haben und dadurch eine Nähe geschaffen haben zu vielen Menschen und eine Glaubwürdigkeit und eine Authentizität, die viele Oppositionskandidaten vorher nicht hatten, wo, glaube ich, viele Belarussen immer das Gefühl hatten, die interessiert irgendwas, was uns nicht interessiert, was mit unseren Belangen, unserem täglichen Leben hier eigentlich gar nichts zu tun haben und wir sind da nur zu tun hat und wir sind da nur Instrumente. Und das hat sich geändert. Die ist, also die Kandidatin oder überhaupt dieses Trio, die sind als authentisch wahrgenommen worden in ihrem Willen auf Veränderung und Zuhören den Menschen vor Ort, den Bürgerinnen und Bürgern.
Russlands Präsident Putin hat zwar als erstes zur Wahl gratuliert und damit offensichtlich die Wahlfälschung anerkannt, aber die Beziehungen zwischen beiden Ländern sind ja durchaus als schlecht zu bewerten. Russische Söldner sollen zudem einen Umsturz geplant haben, heißt es. Der Kreml wolle sich Belarus unter den Nagel reißen. Man plane eine Revolution rund um die Wahl, so war von Lukaschenko selbst zu hören. Putin wolle Lukaschenko wegputschen. Was ist da dran?
Da dran ist, dass die Beziehungen eng sind, sehr eng. Einerseits ist Belarus von Russland abhängig, wirtschaftlich, hängt komplett am Tropf. Andererseits ist Russland oder ist Putin, der Kreml, natürlich auch von Belarus abhängig, weil es ist gar nicht in Putins Interesse, dass in Belarus sich eine Demokratiebewegung, Reformen, auch nur annähernd das entwickeln, was die Menschen gerade fordern. Weil das ist eine Bedrohung für sein eigenes Regierungsmodell und für seine Argumentation, dass eben ein slawisches Land eine autoritäre Regierung brauche und so weiter. Diese ganzen Argumente kennen wir. Die Situation jetzt gerade ist deshalb brandgefährlich, weil zum einen gibt es schon seit 20 Jahren diese Union, diesen Unionsstaat auf dem Papier als Vertrag. Medvedev hat noch daran erinnert und gesagt, in diesem Vertrag stehen eigentlich Strukturen, Institutionen, die wir bisher noch gar nicht so richtig genutzt haben. Also man muss damit rechnen, dass Russland über diesen Vertrag pseudolegal eine Verbindung herstellt, die ihm ein Zugreifen ermöglicht. Das Zweite, was brandgefährlich ist, ist natürlich, dass in dieser Situation der Unübersichtlichkeit, wo die Sicherheitskräfte so eine große Rolle spielen, die ja eben nicht nachzuvollziehen sind, also wer da gerade zusammenschlägt oder ein Verbrechen begeht, dass wir ja nicht wissen, wo die hingehören. Und wir wissen ja bis heute nicht beispielsweise auch, welchen Einfluss Russland in der Ukraine genommen hat, wer da tatsächlich als Sniper geschossen hat. Das ist ja alles bis heute ungeklärt. Und genauso müssen wir auch in Belarus damit rechnen. Wir können diese Gerüchte jetzt oder diese Beobachtungen, diese Einzelhinweise nicht nachprüfen, schon gar nicht hier aus Deutschland, wer da jetzt im Einsatz ist. Aber dass es dort über die langjährige Zusammenarbeit und enge Verbindung hinaus auch der Sicherheitsdienste und Kräfte jetzt zu Verflechtungen kommt und zu Einflussnahme kommt, daran sollten wir nicht zweifeln. Und uns überlegen auch, ob wir da eine Antwort haben, wenn diese Einflussnahme stärker wird.
Und als wie groß bewerten Sie denn die Gefahr, dass, falls sich Belarus eines Tages doch für den Weg der Demokratie entscheiden sollte, dass der Kreml das Modell Ostukraine wiederholt, um das Land dauerhaft zu destabilisieren und auch vom Westen fernzuhalten?
Ich glaube nicht, dass sich die Situation in der Ostukraine wiederholt. Dafür ist das zu speziell. Ich habe ja gerade schon diesen Union State, diese staatliche Verbindung seit 1999 angesprochen, wo jetzt auch wieder aufgewärmt worden ist, dass man da mehr Integration vornehmen müsse. Also Russland hat in Belarus schon mehr Voraussetzung für diese Integration innerhalb eines Landes, als es sie in der Ukraine jemals hatte. Also die Situation ist für Russland viel vorteilhafter, um dort weiter tätig zu sein und Einfluss auszuüben. Und wir wissen halt auch viel weniger über die Strukturen, als wir das in der Ukraine wussten. Und es gibt weniger organisierte Opposition. Also das sind alles so ein paar gravierende Nachteile, die eine konkrete Antwort auf Ihre Frage ganz, ganz schwer machen, weil ganz viel unter dem Teppich stattfindet.
Druck kommt ja nicht nur vom Kreml, Druck kommt auch aus dem Westen, der die Wahlen nicht anerkennt und mit neuen Strafmaßnahmen ja schon droht. Druck kommt ja vor allem auch von der eigenen Bevölkerung. Was ist aus Ihrer Sicht jetzt realistisch? Was kann denn nun passieren?
Lukaschenko befindet sich in einem ganz engen Korridor, wo einerseits der Druck von der Bevölkerung kommt und andererseits er aber nicht unabhängig von Russland handeln kann. Es gibt ja auch Gerüchte darüber, dass er seine Familie schon in die Vereinigten Arabischen Emirate, glaube ich, gebracht habe. Das können wir jetzt oder ich zumindest nicht nachprüfen. Sein Handlungsspielraum ist sehr eng. Und ich finde jetzt interessant zu beobachten, dass Russland heute aktuell versucht hat, das Ganze herunterzuspielen. Die Sprecherin des Außenministeriums wird zitiert als die Lage habe sich beruhigt. Ich denke, man hofft, dass das jetzt, dass die Proteste im Sande verlaufen. Ich finde das von außen sehr schwer zu beurteilen, welches Potenzial da ist. Das sind ja dezentralisierte Proteste. Dass sie so dezentral sind, macht sicherlich auch den, also die Antwort der Sicherheitskräfte darauf ein bisschen schwieriger einerseits. Andererseits ist natürlich die Frage, wie viele Menschen stehen tatsächlich langfristig dahinter? Und das ist was, was wir momentan nicht zu sagen vermögen. Und es ist eben sehr herausfordernd, gegen diese Gewaltbereitschaft anzugehen. Und ich sehe da jetzt momentan nicht, dass wir die Antwort hätten, wenn es zu noch mehr Gewalt kommt, wie man dann damit umgehen will, weil damit ist auch zu rechnen.
Ja, und diese Frage stellt sich für den Westen. Kann denn ein Präsident Lukaschenko nach diesen Gewaltexzessen noch Ansprechpartner für die Europäische Union sein?
Ich denke, es ist ja dieser Vorschlag von den baltischen Ländern und Polen auf dem Tisch, eines runden Tisches. Und ich denke, man muss ja mit dem reden, der da ist. Und wenn das Lukaschenko ist, dann auch Lukaschenko. Es muss ja mit diesen Realitäten umgegangen werden. Und ich finde, die Gefahr einer noch größeren Eskalation, die sollten wir nicht aus den Augen verlieren und tunlichst uns darauf vorbereiten und dann auch eine Möglichkeit haben, damit umzugehen. Und deshalb, je mehr die EU jetzt einen Fuß in die Tür bekommt, dort wahrgenommen zu werden und also mitreden zu dürfen, desto besser. Deshalb finde ich jetzt den Fokus, jetzt nicht mit Lukaschenko zu reden, finde ich keine gute Idee. Sondern es geht jetzt darum, vor Ort eine Rolle haben zu können und damit auch ein Stück weit kontrollieren zu können, was dort passiert. Und die Gewalt nach Möglichkeit eingrenzen zu können.
Lukaschenko könnte sich auch deshalb an der Macht halten, indem er den Westen und die EU also und Russland auf der anderen Seite immer wieder gegeneinander ausgespielt hat. Wohin tendieren denn die Belarussen selbst? Bevorzugen sie eine enge Partnerschaft mit Russland, die mit vielen Einschnitten auch der staatlichen Souveränität verbunden wäre? Oder doch eher einen langen, aber steinigen Weg in die Europäische Union?
Es gibt beides. Das ist ja so eine ganz komplexe Gemengelage. Es gibt ja jetzt auch den einen Präsidentschaftskandidaten, Geschäftsmann, ehemaliger Botschafter, der mit seinen Kindern, inzwischen auch seine Frau, nach Moskau gegangen ist, der in Belarus im Gefängnis sitzende frühere Banker kommt auch aus der belarussischen Nomenklatura, geschäftliche Verbindungen zu Russland spielen eine Rolle. Gleichzeitig gibt es viele junge Belarussen, die im Baltikum, insbesondere in Vilnius, leben, studieren, arbeiten. Viele Belarussen in Polen. Es gibt eben keine Entscheidung, die die Leute unbedingt treffen möchten, also als Mehrheit. Deshalb glaube ich, ist das etwas, was viele oder was jeder für sich persönlich beantwortet. Meine Erfahrung ist, dass die meisten sagen, wir wollen kein Spielball sein in der Geopolitik, sondern wir wollen eben in unserem Land mit einer gewissen Sicherheit in die Zukunft gucken können. Dazu gehört eben nicht die komplette wirtschaftliche Abhängigkeit von Russland, die Russland eben auch befähigt, Integration zu diktieren, wo man sie nicht will. Da ist es eben momentan sehr schwer für die Einzelnen Einfluss zu nehmen. Also jeder findet da so seinen eigenen Weg, oft auch des Überlebens.
Es gibt von Memorial International eine Erklärung zum Fall Belarus. Die hören wir uns mal in Kurzform an.
Die Wahlen in Belarus haben ihren Inhalt und Sinn verloren. Die derzeitigen Machthaber in Belarus sind an der langfristigen Konsolidierung ihrer Macht interessiert und lassen dem politischen Wettbewerb seit Jahren keinen Raum mehr. Die Menschen werden der Möglichkeit ihrer Meinungsäußerung beraubt und sind gezwungen, auf die Straße zu gehen. Die Verantwortung dafür liegt bei den belarussischen Machthabern, die die Wahlen zur Farce degradierten. Wir fordern die unverzügliche Freilassung aller Oppositionspolitiker, einschließlich all derer, die auf den Kundgebungen und Demonstrationen der letzten Tage festgenommen wurden.
Kleine Ergänzung, das ist eine Erklärung von Memorial vom 21. Dezember 2010, kurz nach der vorletzten Wahlfälschung, die zu einer vierten Amtszeit führte. Den Text könnten wir also heute 1:1 erneut so benutzen. Es hat sich in Belarus faktisch über Jahrzehnte nichts geändert. Frau Kosmel, wie konnte das passieren? Trotz Sanktionen der EU auf der einen Seite und Einbindung in das EU-Programm der östlichen Partnerschaften auf der anderen Seite.
Sanktionen sind eben nur ein Hilfsmittel und kein Zaubermittel und schon gar nichts, was tatsächlich Veränderungen im Positiven in einem Land bewirkt. Also natürlich ist es positiv, wenn man damit einen politischen Gefangenen aus dem Gefängnis bekommt. Aber ich meine im Sinne von Reformen, Vorwärtsdenken, das lässt sich eben allein mit Sanktionen nicht bewirken. Dafür braucht man ein längerfristiges Engagement vor Ort. Und Sie erwähnen die östliche Partnerschaft. Da war Belarus eben bisher das Stiefkind. Das ist jetzt nicht nur der Fehler der EU, sondern weil eben auch das Interesse auf der anderen Seite nicht da war. Und gleichzeitig, also auf der Regierungsseite, auf der zivilgesellschaftlichen Seite, ja, natürlich. Aber wenn eben die staatliche Seite Druck auf die Zivilgesellschaft ausübt, dann und die EU nicht stark genug ist in dieser Zusammenarbeit, bestimmte Pfosten einzuschlagen, dann sind die Entwicklungsmöglichkeiten in dieser Zusammenarbeit halt sehr begrenzt. Und unter diesen autoritären Bedingungen einer nicht offenen Gesellschaft, wo eben auch jedes Projekt, jede Initiative unter dem Damoklesschwert hängt, vom Staat jederzeit wieder beendet werden zu können und auch entsprechend unvorhersehbar geurteilt wird, dass eine kleine Organisation von Studenten beispielsweise auf einmal drangsaliert wird, eine andere Organisation, die aus irgendwelchen Gründen vielleicht auch nutzbringend empfunden wird, wird geduldet. Da kann sich eben keine Gesellschaft entwickeln, da kann sich auch keine vernünftige Opposition entwickeln. Und diese Opposition oder diese Bewegung, die wir da jetzt haben, oder hatten, die ist ja auch keine Bewegung für etwas, sondern eben nur etwas, was sich jetzt gegen diese Stagnation, die sie ja völlig berechtigterweise herausstellen, gewendet hat. Und insofern sagen sie ja selbst, wir wollen dann freie Wahlen, um dann neu, also überhaupt mal eine inhaltliche Auseinandersetzung zu führen, wo es mit dem Land hingehen soll. Das war ja gar nicht Thema des Wahlkampfs auch. Es war ja nur ein gegen Lukaschenko, ein Ende dieser Stagnation, damit wir uns eben darüber verständigen können, wie es weitergehen soll. Das fehlte ja gerade die letzten Jahre, diese Auseinandersetzung.
War es ein Fehler, Lukaschenkos Rolle mit dem Minsker Abkommen 2014 als Gastgeber und Vermittler im Ukraine-Konflikt nochmal aufzuwerten?
Glaube ich nicht. Ich glaube, wenn, dann war es ein Fehler, eben nicht langfristig ein intensiveres Engagement noch im Land und mit der Gesellschaft auszuüben. Wie ich es gerade angesprochen habe, über Projekte, die alle immer darunter litten, dass man dann die Registrierung nicht bekommen hat und so weiter, aber dass man da einfach langfristig mehr einbringen muss oder beharrlicher sein sollte, noch nach Möglichkeit dort langsam eine Rolle zu spielen. Das kann man jetzt nicht bei jeder staatlichen Struktur erzwingen, aber man kann schon immer wieder Möglichkeiten austarieren und hinkriegen. Das glaube ich schon, weil ja auch viele Leute dort, auch in den staatlichen Strukturen, in den Eliten ein Interesse haben an Eigenständigkeit und eben nicht sich nur als von Russland abhängiges Land begreifen möchten und deshalb durchaus auch an einer Zusammenarbeit, einer Intensivierung der Zusammenarbeit, der Kooperation mit der EU oder mit einzelnen Mitgliedstaaten interessiert sind.
Wenn wir die Lage der Menschenrechte mal einordnen und mit jenen in Russland vergleichen, wo Menschenrechtsorganisationen verboten werden, wo Oppositionelle auf offener Straße erschossen werden oder Erinnerungen an die positiven Seiten der Stalin-Ära wieder aufblühen, wo steht da Belarus?
Gerade die letzten Tage haben gezeigt, dass es in keiner Weise besser um Belarus und um die Bedrohungen steht, denen die Gesellschaft dort ausgesetzt ist. Das sieht man auch, wenn man sich die Arbeit oder die Berichte von Menschenrechtsorganisationen ansieht. Also da finde ich es jetzt schwer zu differenzieren und zu sagen, in Russland ist es noch schlimmer. Das sind auch immer Einzelschicksale. Also es gibt viele Menschen, deren Menschenwürde in Belarus auch genauso massiv verletzt ist.
Welche Möglichkeiten sehen Sie von Deutschland aus, die Demokratiebewegung in Weißrussland zu unterstützen?
Ganz schwierig. Ich habe es eben schon angesprochen. Hartnäckig Angebote machen, die auch für staatliche Strukturen interessant sind. Und am Ball bleiben und möglichst viel Kooperation, Austausch. Aber letztendlich kann sich eben eine Demokratiebewegung nur in einer offenen Gesellschaft entwickeln, in einer Atmosphäre, die frei von Angst und von Druck ist. Und das von außen zu beeinflussen, ist eine Herausforderung. Deutschland kann ganz konkret Abstand davon nehmen, alles irgendwie zu unterstützen, was in Verbindung zu den Gewaltstrukturen stehen kann, und da sehr genau hingucken. Aber letztendlich ist das auch eine politische Herausforderung. Wir haben ja auch schon das russische Interesse angesprochen, was immer auch eine Rolle spielt, also das Interesse Russlands an einer engeren Integration. Und da ist die Unterstützung einer Demokratiebewegung von außen eine diffizile Angelegenheit.
Frau Kosmiel, Sie sind bei der Bertelsmann Stiftung und sind tätig im Projekt Europas Zukunft. Welche Zukunft hat Belarus in Europa?
Das ist auch davon abhängig, wie stark sich jetzt westliche Länder, die EU, zeigen in der Verteidigung unserer europäischen Werte. Dass die Bürger und Bürgerinnen in Belarus sich weder als Schafe, so hat sie ja Lukaschenko kürzlich bezeichnet, noch als Objekte sehen, die man gewalttätig drangsalieren kann. Das ist klar, wie sich das jetzt eben auch umsetzen lässt in so einer schwierigen Situation, wo eben die eine Seite bereit ist, Gewalt anzuwenden. Das ist jetzt die Herausforderung, vor der wir alle stehen. Also mit dieser Gewalt etwas entgegenzusetzen, sodass diese schweren Menschenrechtsverletzungen aufhören und die Menschen nicht vor dieser Alternative stehen, entweder komplett den Mund zu halten oder eben sich diesen Gewalttätigkeiten ausgesetzt zu sehen, sondern dass sie ihre Zukunft mitgestalten dürfen, ohne um ihr Leben, um ihre Gesundheit fürchten zu müssen.
Miriam Kosmehl von der Bertelsmann Stiftung war das. Die aktuelle Erklärung von Memorial International zu den Vorgängen in Belarus finden Sie auf unserer Webseite memorial.de. Ebenso weiterführende aktuelle Meldungen. Wir empfehlen Ihnen zudem eine weiterführende Analyse der Lage im Land mit einem Interview der Belarus-Expertin Astrid Sam in der Zeitschrift Osteuropa. Zu finden unter dem Titel Belarus mit aller Macht, auch im Netz unter zeitschrift-osteuropa.de. Danke, soweit für Ihr Interesse am heutigen Podcast, sagt Danilo Höpfner.